SRF 1.
SRF 1, Dienstagabend, 17:30.
Regionaljournal Zentralschweiz. Wenn sich zwei Seiten nicht einig sind. Im Kanton Nidwalden haben die Schulpräsidenten und der Bildungsdirektor unterschiedliche Ideen, wie die Kinder in das Schulleben starten sollen. Wenn das Dorfleben von einem Tag auf den anderen nicht mehr das gleiche ist. Der Gemeindepräsident von Menzenau erzählt, wie er die Zeit seit der Gewalttat erlebt hat. Wenn aus intimen Briefen ein Theaterstück entsteht. Die neue Hausautorin vom Luzerner Theater erzählt über ihr neues Projekt. Und das Wetter, trotz Wolken, ist es morgen recht sonnig, wie bis zu 12 Grad. In den Alpen bläst der Föhn und es gibt bis 16 Grad. Am Mikrofon Michael Zetzi. Zwischen den Schulpräsidenten in den Gemeinden und dem Bildungsdirektor vom Kanton Nidwalden herrscht dicke Luft. Die Schulpräsidenten die fühlen sich vom Regierungsrat nicht ernst genug. Das, weil der Bildungsdirektor auf ein Modell beim Schuleinstieg für einen ganzen Kanton will setzen. Die Schulpräsidenten die wollen aber können auswählen. Der Christian Echslin.
Wenn es nach der Nidwaldner Regierung geht, dann soll es in Zukunft in allen Gemeinden vom Kanton nur noch ein Modell geben, wenn die Kinder frisch in die Schule kommen. Entweder der zweijährige Kindergarten oder dann die Basisstufe, wo der Kindergarten und die ersten zwei Jahre von der Primarstufe zusammen sind. Dass nur ein einziges Modell soll möglich sein, da sind die Schulpräsidenten gar nicht einverstanden damit. In der Vernehmlassung ist nämlich herausgekommen, dass die Gemeinden das Schulsystem selber auswählen können. Der Präsident der Schulpräsidentenkonferenz, Kurt Wittwer, kritisiert darum den Nidwaldner Bildungsdirektor Rees Schmid.
Er setzt sich über alles weg, was in der Schule üblich ist. Also bevor man irgendetwas entscheidet, ist man bis anhin mindestens gewohnt gewesen, hat man das sorgfältig evaluiert, hat mit den betroffenen Kreisen geredet, man hat das Gespräch gesucht. Das heisst, man redet mit den Schulleitungen, man redet mit den Schulpräsidenten, allenfalls mit anderen Leuten, die involviert sind in der Bildung. Und jetzt tut man die alle eigentlich vor den Kopf stossen mit solchen Entscheidungen.
Es sei nicht das erste Mal, dass der Bildungsdirektor nicht auf die Schulpräsidenten höre, sondern eigenmächtig entschieden habe. Im letzten Sommer hat die Regierung beschlossen, dass die Primarschüler schon früher Noten haben und nicht erst ab der 5. Klasse. Auch da haben wir die Schulpräsidenten ignoriert. Die Zusammenarbeit mit dem Bildungsdirektor funktioniere nicht, sagt Kurt Wittwer.
Wir erwarten ganz klar, dass wir zusammenarbeiten können in Zukunft, und zwar eine Zusammenarbeit, die den Namen auch verdient. Wenn man miteinander das Thema angeht, miteinander diskutieren, miteinander nach Lösungen suchen tut. Aber jetzt wird entschieden, ohne dass man jemanden gefragt hat. Respektive, es erscheint als Pseudo-Befragung. Ich muss halt schon noch, weil man muss. Aber eigentlich weiss ich schon, was ich sagen will.
Der Bildungsdirektor Rees Schmid reagiert gelassen auf die Kritik. Dass man auf niemanden gehört hat, der Vorwurf stimme ich nicht.
Diskussion zu den Themen hat immer stattgefunden, inklusive Vernehmlassung. Und die Entscheidungen, die stattgefunden haben, sind schlussendlich Entscheidungen auf der Stufe Regierung, das heisst auf Verordnungsstufe. Und irgendwann gibt es natürlich einen Entscheid. Und der mag nicht in der Meinung von allen sein. Und ich gehe davon aus, dass dort entsprechend Kritik entstanden ist.
Beim Schulmodell bleibt die Regierung dabei. In Zukunft soll es nur ein Modell geben beim Schuleinstieg im ganzen Kanton.
Die Haltung der Regierung ist aber klar, dass man in diesem kleinen Kanton mit 11 Gemeinden sich auf ein System festlegen will. Offen ist noch welches, da hat die Regierung nicht entschieden, darum machen wir eine Nachbefragung. Und von dem her ist die Haltung der Regierung, dass wir ein System wollen.
Die Kritik an der Regierung, die über die letzten Tage immer lauter geworden ist, hat jetzt aber doch Auswirkungen. Ursprünglich hätte die Gemeinde bis in 3 Wochen müssen sagen, welches System sie für den ganzen Kanton wettet. Nicht mal die Regierung hat heute entschieden, dass man für das bis Ende Juni die Zeit hat.
Die Nachrichten vom Tag aus der Zentralschweiz hat Marianne Balli.
Glencore, der grösste Rohstoffkonzern der Welt, muss für das letzte Jahr einen Gewinneinbruch verbuchen. Der Reingewinn ist um 3 Milliarden Dollar gesunken auf 1 Milliarde Dollar. Grund dafür sind aber zum grossen Teil Wertberichtigungen in der Bilanz, heisst es in einer Mitteilung. und auch Xtrata, ein anderer grosser Rohstoffkonzern mit Sitz im Kanton Zug, der noch dieses Jahr mit Glencore will fusionieren, hat im letzten Jahr weniger Gewinn gemacht, und zwar 80% weniger. Als neuer Termin für die Fusion steht jetzt der 16. April fest. Die Kantonspolizei Schweiz warnt Leute, die Immobilien verkaufen wollen, vor Betrüger. In den letzten Wochen sind 4 Fälle gemeldet worden. In einem Fall sind jemand um mehrere 10'000 Franken betrogen worden. Betrüger schlagen den Immobilienverkäufer ein Tauschgeschäft mit ausländischen Währungen vor, zu einem extrem guten Wechselkurs. Und das werde so plausibel dargestellt, dass immer wieder Leute darauf hineingehen, schreibt die Polizei. Bei der Geldübergabe im Ausland werden dort Leute aber Falschgeld angetragen. Der EV Zug muss für 2 Matches ohne den Fabian Sutter rauskommen. Der EVZ-Stürmer ist wegen einem Check gegen den Kopf eines Lugano-Spieler am letzten Samstag für 2 Spiele gesperrt worden. Der Einzelrichter beurteilt den Check als bewusst und rücksichtslos. Darum muss der Fabian Sutter die nächsten 2 Matches zuschauen und 1'000 Franken Buß zahlen.
Bei der Einbürgerung vom mutmaßlichen Täter von Menznau ist alles dem geltenden Recht entsprechend abgelaufen, das bestätigt heute das Amt für Gemeinden. Der Mann ist im 2001 erleichtert eingebürgert worden, und zwar durch das Bundesamt für Migration. Dass er vorbestraft war, das habe das Bundesamt nicht gewusst, weil der Eintrag im Strafregister wieder gelöscht worden sei, nachdem das Probezeit von 2 Jahren durch war, sagt Judith Lauber, die Leiterin vom Amt für Gemeinden beim Kanton Luzern.
Der hat nur noch die Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichte mit speziellen Strafregisterauszügen über und die für die Einbürgerung zuständig sind, sind nicht mehr. Seit 2007 sind Strafregister und Löschungsvorschriften im Strafgesetzbuch verschärft worden. Vor allem auch für Behörden, die sich mit Einbürgerung befassen, dass man da länger Einsicht nehmen kann, länger hineinsieht. Und bedingte Freiheitsstrafen, wo es ja da darum geht, die bleiben heute 10 Jahre im Strafregister eingetragen und einsehbar für die Einbürgerungsbehörden auf der Bundes- und auf der Kantonsebene.
Morgen jetzt ist es eine Woche her seit der Gewalttat, die die Gemeinde Menznau erschüttert hat. Besonders gefordert war in dieser Woche noch der Gemeindepräsident Adrian Duss. Der Beat Vogt hat ihn hinten im Gemeindehaus zu Menznau besucht und hat mit ihm auf die traurigen Tage zurückgeschaut.
Adrian Duss, Sie haben eine schwierige Woche hinter sich. Haben Sie überhaupt noch anders können machen, als sich mit dieser Tat und ihren Folgen zu beschäftigen?
Also seitdem, dass wir wissen, dass eine Schiesserei stattgefunden hat, bin ich nur noch für die Gemeinde zuständig gewesen. Also habe nur noch auf der Gemeinde gearbeitet und habe geschaut, dass wir das Zeugs nicht organisieren können, was so organisiert sein musste, und die Kontakte und die Psyche. Also es war wirklich nichts mehr anders möglich gewesen.
Ist es schwierig, die unterschiedlichen Aufgaben nebeneinander wahrzunehmen, einerseits zu repräsentieren für die Gemeinde, die Stimme der Gemeinde zu sein und andererseits im persönlichen Kontakt zum Beispiel mit Angehörigen zu sein?
Also es sind 2 verschiedene Sachen. Was auf der Gemeinde abgegangen ist, da bin ich natürlich nicht allein. Da haben wir eine Gemeinschreiber, da haben wir einen Gemeinderat, der da entsprechend auch mitgeholfen hat und mitgeschaffen hat. Und der Kontakt mit den Angehörigen, das ist natürlich etwas, wo man nicht kann üben, wo auch sehr, sehr schwierig einzuordnen ist und auch ein schwerer Gang war, zu denen zu gehen und ihre Sorgen müssen und entgegennehmen und bei ihnen zu sein und die richtigen Worte zu finden.
Wenn Sie auf diese Woche zurückschauen, das ist jetzt knapp eine Woche her, können Sie sagen, was für Sie der schwierigste Moment war?
Der schwierigste Moment ist sicher der Besuch beim Ehemann und bei den Kindern der verstorbenen Frau bei uns im Dorf.
Wie kann man mit so etwas umgehen? Ist das überhaupt möglich?
Man muss irgendwie funktionieren. Man macht es nicht, weil man es muss machen. Es ist ein Bedürfnis, dass man das macht. Und ich denke, es ist auch richtig, dass sich die Betroffenen abgeholt fühlen, dass sie sich unterstützt fühlen, dass sie merken, dass die Bevölkerung, die Behörden hinter ihrem Schicksal stehen und dass sie die Trauer auch mittragen.
Und kann dabei auch etwas entstehen wie Hoffnung darauf, wieder zur Normalität zurückzukehren?
die Hoffnung muss um sein und die ist auch um. Ich denke, der Alltag hält uns schneller ein, wie das uns lieb ist. Ich denke, es ist aber wichtig, dass wir mit den Betroffenen den Alltag auch inskünftig ein bisschen tut, gestaltet und probiert, vorher umzuziehen, wenn sie uns brauchen oder wenn sie bekannte, gute Leute brauchen, dass man dann Zeit hat für sie.
Sie selber, Adrian Duss, sind vor dieser Situation gestanden, ganz plötzlich. Haben Sie selber auch noch Unterstützung gesucht, geholt?
Nein, das habe ich jetzt bis dahin zum Glück nicht gebraucht. Ich habe das können mit einer gewissen Distanz angehen, aber nicht auf einer Distanz, wo man sagt, es ist kalt oder so. Es ist mir sehr nachgegangen, aber ich denke, in einer solchen Situation braucht es einfach jemanden, der funktioniert, der die Ruhe bewahrt, der delegieren kann, die Aufgaben entgegennimmt und die auch entsprechend ausführen.
Sie sind ja jetzt auch im Kontakt mit ganz verschiedenen Leuten aus der Gemeinde. Das ist das Thema da. Wie gehen die Leute mit dem um, haben Sie den Eindruck?
Im Moment ist es so, dass man sehr viel über das Thema diskutiert und ich denke, das ist richtig, dass man über das redet. Man geht aufeinander zu, man bespricht die Situation. Es ist einfach noch die Situation, wie wir sie jetzt haben. Es sind sehr viele Spekulationen rum, die vielleicht nicht gut sind oder auch sicher anders müsste da angeschaut werden. Ich denke, Fakt ist, dass wir noch sehr wenig Informationen haben und das tun natürlich Gerüchte das Kraut schiessen und ich hoffe einfach, dass die Leute weiterhin gut miteinander umgehen, dass so etwas nicht mehr passiert und dass man das Zusammenleben wieder vermehrt probiert, ein bisschen zu fördern und zu pflegen und dass man offene Diskussionen über sämtliche Themen kann angehen.
Ich habe vorher mit einer Frau geredet, die gesagt hat, dass das Thema, dass der mutmaßliche Täter ein eingebürgerter Mann war, dass das jetzt ein bisschen Überhand genommen hat und das hat sie ein bisschen schockiert. Ist das auch noch schwierig, mit dem dann umzugehen, dass so Themen dann plötzlich noch drin hineinspielen?
Ich weiss nicht. Ich weiss von solchen Themen nichts, die besprochen worden sind. Ich kann mir vorstellen, dass das gewissen Gesprächsstoff kann sein, aber ich denke, das ist nicht in erster Linie das Thema, das man jetzt muss besprechen. Ich denke, man muss an die Opfer denken, die es betrifft, und das ist wichtig.
Und glauben Sie, dass Menznau, dass Ihre Gemeinde, die Leute in Ihrer Gemeinde, das gut machen und können machen?
Ich denke, wir sind eine verschworene Gesellschaft da hinten, Menznau, Menzberg, Geiss, und wir können das, und wir sind offen, wir sind nicht verschlossen gegen neue Sachen und ich bin überzeugt, wir können das sehr gut einordnen für uns.
Wenn Sie zum Schluss, Adrian Duss, noch eine Hoffnung für Ihre Gemeinde formulieren, wie soll es da weitergehen nach so einer Tat?
Ich hoffe, dass wir nicht einfach voreilig Schuldzuweisungen aussprechen, nicht Gerüchte in den Umlauf setzen, nicht spekulieren, sondern dass wir effektiv jetzt an die Opfer denken und probieren, unseren Alltag so normal wie möglich wieder anzugehen, unsere Termine zu halten. Und da hoffe ich, dass wir mit dem Frühling, der jetzt kommt, dass wir da auch wieder ein gewisses Licht am Ende sehen, das uns hilft, das Ganze zu verarbeiten.
Der Adrian Duss, Gemeindepräsident von Menznau, im Gespräch mit dem Beat Vogt. Ivna Schitz ist seit dieser Saison die Hausautorin vom Luzerner Theater. Kroatin, die in der Schweiz aufgewachsen ist, hat sich mit ganzen Haufen Briefen auseinandergesetzt. Sie hat die Leute aufgefordert, ihre Briefe zu schicken, und zwar solche, die man immer schon hätte wollen schreiben, aber bis jetzt nie der Mut dazu gehabt hat. Aus diesen ganz persönlichen Briefen gibt es jetzt ein Theaterstück. Am 8. März ist Premiere im UG vom Luzerner Theater. Tuli Stalder hat Ivna Schitz im Theater getroffen und mit ihr in diesen Briefen blättert.
Ivna Schitz, ihr Theaterprojekt, es geht um Briefe, aber es geht vor allem um Briefe, die nie geschrieben worden sind, also die man immer gerne hätte geschrieben, aber es nie gemacht hat. Welchen Brief haben Sie nie geschrieben?
Ich habe vor allem zu viele Briefe geschrieben. Ich glaube, aus dem Problem ist dann die Idee entstanden oder aus dem Konflikt, wo man kennt, dass man entweder etwas abschickt und im nächsten Mal denkt, oh nein, hätte ich lieber nicht gemacht. Aber natürlich auch, dass man ganz viele Worte im Kopf immer wieder mit sich umeinander dreht, wo man nicht los wird und wo man gerne mal mit einem Menschen sagt und man verpasst einen Moment und man verpasst ja, es sind ganz oft Worte, die auf einen Moment passen müssten. Und nur in dem Moment gehen. Und das merkt man in den Briefen auch an, dass sie sehr für einen bestimmten Moment gedacht sind.
Jetzt haben sie ja die Leute aufgefordert, Briefe zu geben oder abzuschicken, die sie immer gerne hätten, mal schreiben wollen. Es hat beim Theatereingang hier unten einen Briefkasten. Sind denn viele Briefe reingekommen?
Wir haben so ungefähr 60 Briefe bekommen. Aber auch E-Mails, aber auch in unterschiedlichen Längen und ganz unterschiedliche Qualitäten, manchmal nur Postkarten, bis dazu, dass wir ein Buch bekommen haben von einer jungen Frau, die ungefähr 60, 70 Seiten lang ist, wo sie fast tagebuchartig über Monate an einen jungen Mann einen Brief geschrieben hat.
Sie haben ja hier ein paar mitgenommen. Ich sehe da schon ein paar Auswahl. Können Sie mal ein bisschen sagen, was sind das für Themen und was steht da drinnen?
Es gibt, wie man es auch erwarten würde, sehr viele Liebesbriefe. Es gibt aber auch Briefe an Tote, also Briefe, die man nicht mehr kann, wirklich nicht mehr kann abschicken. Ich kann auch etwas vorlesen.
Sehr gerne.
Zum Beispiel gibt es eine Postkarte, die heisst «Geschätzte Freiwillig aus dem Leben Geschiedene. In ihrem Abschiedsbrief schrieben sie, sie wollen nicht in einer so kaputten Gesellschaft leben. Ich bin Teil der Gesellschaft. Ich bin ein Ziegelstein in der Mauer, die mir Halt gibt. Viele Grüße. Ihre E.» Es gibt Abrechnungen, eben. Es gibt Briefe an Tote, es gibt Liebesbriefe.
Wie tönt denn so ein schnulziger Liebesbrief? Haben Sie da so ein Beispiel?
Ja. «Mein Herz. Ich suche immer noch nach den richtigen Worten. Vergebens. Vielleicht sind es die unzähligen Fragen, die mir heute noch bei der Suche immer wieder in die Quere kommen. Mag sein, dass die wahrhaftigen Worte irgendwo mit den Antworten ganz tief liegen, tief am Grund in unserer Herzensgegend. Und diese Worte würden sich sowieso niemals mit Zeilen begnügen. Also lasse ich sie dort, bis sie zu mir oder zu dir finden.»
Sie kommen hier Briefe über von Leuten, die irgendwie denken, das wollte ich schon immer mal sagen. Ich stelle mir auch vor, das muss auch noch komisch sein, so einen dann zu lesen, weil es ist ja etwas sehr Persönliches.
Ja, ein Schauspieler aus der Produktion hat es am Anfang bei der Konzeptionsprobe sehr schön formuliert. Er hat gesagt, wir sind das Endlager von den Gefühlen. Also wir kriegen so alle Gefühle, die nie gelebt worden sind, werden uns so angeschmissen. Und so ein bisschen fühlt es sich an. Und das ist, finde ich, aber auch so eine gute Beschreibung von, was wir suchen, damit zu machen. Eigentlich ein Endlager von Gefühlen.
Können Sie noch so ein Endlager von Gefühlen noch mal ein Beispiel machen? Vielleicht von einem Brief, wo Sie so das Gefühl haben, ui, was kommt jetzt da?
Ja, ich muss einmal schnell schauen. Ja, es gibt so eins von unseren Lieblingszitaten aus einem Brief an einen Vater von einer Tochter ist, aber dich liebe ich nicht. Ich kann dich nicht von Herzen in den Arm nehmen. Ich könnte dich niemals pflegen. Ich kann Nähe bei dir nicht zulassen. Das ist traurig. Doch die Schuld dafür gebe ich komplett zu 100% dir.
Wie geht man mit so etwas um? Das ist schon sehr persönlich.
Es ist extrem persönlich, aber es ist natürlich in dem Moment, wo es uns jemand auch anonym zur Verfügung stellt, kriegt sie Distanz und es kriegt aber, finde ich, einen Wiedererkennungswert. Das Schöne an diesen Briefen ist, dass sie alle sehr individuell und zugleich extrem allgemein sind. Also so sind, dass man sich darin, sie sind sehr alltäglich und teilweise sehr banal, aber in dem sind sie sehr menschlich. Oder bei uns geht es allen so, man liest und denkt so, egal ob es Hass oder volle Liebe ist, man kennt sich in diesen Briefen wieder. Und das ist etwas, was ich sehr interessant finde. Es ist wie so ein Spiegel an Gefühl und Spiegel an Sätze, wo einem auch wie Floskeln vorkommen, aber nur darum, weil man sie selber so oft schon gesagt hat und selber schon so oft gedacht hat.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also das Stück selber ist das etwas Zusammenhängendes oder sind das einfach so ein Einblick?
Sowohl als auch. Die Briefe sind ja immer ein Fragment aus dem Leben. Was uns immer fehlt, ist alles rundherum. Ist die Biografie von einem Menschen, ist das eigentliche Dokument, das, was gelebt worden ist, das, was wirklich passiert ist, welche Beziehungen der Mensch eingegangen ist, was er wirklich gesagt hat. Und alles, was wir haben, ist eigentlich eine kleine Zensur in dieser Biografie. Das, was fehlt, das, was nicht gesagt worden ist. Und das haben wir aber als Text. Das ist und bleibt das Fragment. Alles andere ist unserer Fantasie überlassen. Und in so einem Verhältnis versuchen wir zu schaffen. Also es ist fragmentarisch und trotzdem wird es ein Abend mit einem Thema sein.
Yves Nagitz, so ein Brief, das ist auch etwas total Nostalgisches. Also heute kommuniziert man mit SMS, mit Facebook. Wieso haben Sie sich dem alten Mitteilungsstil gewidmet?
Ich glaube, dass im Thema, im Genre Brief, die Menschen eben sich nochmal anders Zeit nehmen, sich gegenseitig etwas mitzuteilen. Und ich glaube auch gar nicht so, jetzt nach dieser Sammlung, dass das so nostalgisch ist. Weil es gibt sehr viele Leute anscheinend, die noch Briefe schreiben. Und auch Junge, die uns Briefe geschickt haben. Und ich würde fast sagen, dass es gar nicht so nostalgisch ist, wie es klingt.
Mir geht es häufig so, ich gehe an den Briefkasten, mache ihn auf und habe noch Rechnungen drin und ganz selten einen persönlichen Brief. Wann ist Ihnen das letzte Mal passiert, dass Sie wirklich einen persönlich handgeschriebenen Brief im Briefkasten hatten?
Postkarten kriege ich recht viel. Oder Postkarten schreibe ich auch recht viel. Stimmt, bei Briefen schon lange nicht mehr. Das ist sehr schade. Habe ich mir vorgenommen nach dieser Sammlung von Briefen. Wieder zu schreiben, aber auch wirklich abzuschicken.
Die Ivna Schitz, Hausautorin vom Luzerner Theater im Gespräch mit der Thuli Stalder. Die Premiere vom Theaterprojekt Briefe ist am 8. März im UG vom Luzerner Theater. In der Dienstagabend hier bei SRF 1 mit dem Regionaljournal. Es ist 6:05. Das Wichtigste aus der Zentralschweiz von heute. Die Marianne Balli fasst zusammen.
Im Kanton Nidwalden gibt es Streit zwischen den Schulpräsidenten und dem Bildungsdirektor. Der Grund ist die Diskussion um die Schuleingangsstufen. Nicht mal die Regierung will in allen Gemeinden vom Kanton das gleiche Modell. Das, obwohl in der Vernehmlassung herausgekommen ist, dass Gemeinden zwischen verschiedenen Modellen auswählen können. Der Bildungsdirektor bleibt bei seiner Haltung, Gemeinden sollen aber mehr Zeit bekommen, um zu entscheiden, welches Modell im ganzen Kanton gelten soll. Bei der Einbürgerung des mutmasslichen Täters von Menznau ist alles nach dem geltenden Recht abgelaufen. Das bestätigt das Amt für Gemeinden in einer Mitteilung. Für die erleichterte Einbürgerung ist das Bundesamt für Migration zuständig. Dass der Mann vorbestraft war, habe das Bundesamt nicht gewusst, weil der Eintrag gelöscht wurde, sei nach der Probezeit. Und das habe ich am damaligen Recht entsprochen. Glencore muss für das letzte Jahr einen Gewinneinbruch verbuchen. Der Reingewinn ist um 3 Milliarden Dollar gesunken auf 1 Milliarde Dollar. Grund dafür seien aber zum grossen Teil Wertberichtigungen in der Bilanz. Und auch Xstrata, ein anderer grosser Rohstoffkonzern mit Sitz im Kanton Zug, der noch dieses Jahr mit Glencore will fusionieren, hat im letzten Jahr weniger Gewinn gemacht, und zwar 80% weniger.
Es hat recht gekuttet heute in den Bergen zum Teil. Und auch morgen geht es ähnlich weiter. Da sind die Wetterprognosen von Christine Jutz von SRF Meteo.
In der Nacht blasen weiterhin der Föhn und die Temperaturen liegen in den Föhntälern bei etwa 6 bis 9 Grad. Ohne den Föhn wird es kälter, mit Wert um die 0 Grad. Auch am Mittwoch geht der Föhnsturm weiter und im Rüstal kann es wieder Sturmböen von bis zu 120 km pro Stunde geben. Morgen hat es zwar viel Wolken, es bleibt aber freundlich und an den meisten Orten auch trocken. Von Süden her ziehen stellenweise dicke Wolken auf, die vor allem in der Gotthardregion und in den Urner Alpen auch ein bisschen Regen bringen können. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1600 Meter. Temperaturen morgen in Zandermatt bei 9 Grad, Zug bei 11, Einsiedeln 13, die Schweiz bei 15 und Altdorf gibt 17 Grad. Am Donnerstag lässt dann der Föhn nach und es kommt stellenweise regnen, wird aber auch zeitenweise sonnig. Es bleibt warm mit Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad.
Gut informiert über das, was läuft in der Zentralschweiz. Im Internet finden Sie es unter srf.ch. Für die Sendungen von heute war Christian Oechslin verantwortlich. Am Mikrofon Michael Zetzi.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.